Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich einen Gedanken teilen. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Inhalte zum Thema Immobilieninvestments, Videokurse, Programme und so weiter. Es gibt aber kein einziges, das an das herankommt, was wir bei Immocation die Masterclass nennen. Ich möchte einmal kurz erklären, warum. Ja, Immobilien kaufen ist ein sehr, sehr komplizierter Vorgang. Und das, was du eigentlich brauchst, ist nicht immer noch mehr Wissen. Das ist ganz toll und eine tolle Basis. Aber das, was du wirklich benötigst, ist, dass Profis, die das alles schon 10-mal, 100-mal, 200-mal gemacht haben, dich an die Hand nehmen und mit dir gemeinsam durch den Prozess gehen und dir da helfen, wo du wirklich Unterstützung benötigst. In den schwierigen Situationen, wo es um viel Geld geht, wo es kompliziert wird. Und genau das macht nur die Immocation Masterclass. Ein Team von 20 Leuten nimmt dich an die Hand und begleitet dich individuell und Schritt für Schritt bei deinem nächsten Level als Immobilieninvestorin oder Investor. Das ist das einzige staatlich anerkannte Ausbildungsprogramm, es ist das einzige TÜV-zertifizierte Programm und die Zufriedenheit und die Immobilien, die gekauft werden, lassen wir auch regelmäßig begutachten. Also wenn du das ernst meinst, das Thema Immobilien umzusetzen, dann merkt ihr am allerbesten jetzt den Samstag, 11. Mai, weil da findet genau für die Immocation Masterclass der Start der nächsten Bewerbungsphase für die wenigen Plätze 2024 statt.
Genau, ich glaube, man darf sagen, wir sind mittlerweile echt eine Institution. Wir haben viele tausend Menschen transformiert auf dem Weg zum Immobilieninvestor. Wer bei uns auf dem Immocation Festival war, der stand vor einer Dealwall. Ich selber war einfach baff und stolz auf das, was dieses Team leistet seit Jahren. Das war eine Wand, 3 Meter hoch, 13 Meter breit, glaube ich. Und darauf waren DIN A5 Bildchen im Prinzip aufgehängt, von Immobilienprojekten, die umgesetzt war. Das war ein kleiner Teil der Immobilien, die in der Masterclass gekauft wurden. Und all das sind Altersvorsorgen, Vermögensaufbau. Und genau das ist unsere große Mission, dass möglichst viele Menschen Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen können. Trotzdem ist logischerweise das Programm limitiert in der Anzahl seiner Plätze, weil wir einfach sehr individuell mit den Leuten arbeiten wollen und müssen. Und deshalb am besten schon mal vormerken, wie Stefan gesagt hat, 11. Mai geht's los. Wir vergeben die Plätze für die Masterclass 2024 auf immocation.de/Masterclass.
Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, die gesetzliche Rente, wenn es darum geht, den Lebensstandard einer Person, einer Familie zu halten, die heute in der Lage ist oder bereits seit dem 22. Lebensjahr in der Lage ist, in so einer akademischen Karriere dauerhaft in der Beitragsbemessungsgrenze einzuzahlen. Ja. Ich möchte noch einen Vergleich machen und dann höre ich auf. Marco, unser erstes Nettogehalt bei IBM damals war 1937 Euro. Das habe ich nachgeguckt. Seitdem ist der Verbraucherpreisindex, also Inflation, um 34% gestiegen. Also in heutiger Kaufkraft wären das 2596 Euro. Ja? Das heißt, und der Fritz hat ja beim selben Konzern damals gearbeitet und angefangen wie wir. Der Fritz bekommt als Rente einmal 40% weniger, als er in seinem allerersten Job als Nettogehalt nach Steuern und Versicherungen hatte. So viel zum Thema Lebensstandard halten durch die gesetzliche Rente. Das ist wirklich krass. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich nicht darum kümmert. Und ja. 95% der Leute, wahrscheinlich 98% der Leute in Deutschland haben sich noch niemals auf diese Art und Weise durch diesen Bescheid gequält.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Die Rente in Deutschland ist am Arsch. Es gibt möglicherweise eine Trendwende bei den Immobilienpreisen und der Markt fängt sich nochmal deutlicher an zu verändern. Wir haben ein bisschen was zugekauft und viele andere Dinge sind passiert. Über die wollen wir sprechen im 12. Spaziergang, selbstverständlich mit Stefan. Hallo Stefan.
Hallo Marco.
Genau, wir machen einen Spaziergang. Wie immer fangen wir an mit einer Wahrheit zum Vermögensaufbau. Da geht es eben heute um Rente. Dann teilen wir so alles, was wir an News aufgeschnappt haben in den letzten Wochen seit dem letzten Spaziergang rund um den Immobilienmarkt. Erzählen uns euch eben etwas über unser Portfolio, wie sich das erweitert mit einem sehr kleinen und möglicherweise einem sehr großen Zukauf. Und es geht kurz um Immocation und um ein Thema aus der Persönlichkeitsentwicklung, das uns beide auf jeden Fall ja schon seit langer Zeit, glaube ich, beschäftigt. Genau, wie geht's dir sonst, Stefan? Frisch Papa?
Ja, genau. Nee, geht mir wirklich gut. Geht mir sehr gut. Ich fühle mich hervorragend. Wir haben aber auch, wie vorhin schon erzählt, glaube ich, ein Einsteigerbaby bekommen. Also der Kleine ist wahnsinnig lieb, wenn gerade seine Bedürfnisse alle befriedigt sind, dann liegt er einfach da und schläft oder schaut in der Weltgeschichte rum. Und ich finde, wir haben uns jetzt in den ersten 3 Wochen sehr gut eingegroovt. Und wenn das so bleibt, dann ist das ein absoluter Traum. Also geht mir sehr gut. Vielen Dank.
Ja, sehr gut. Genau. Also würde die Tür quasi hinter dir aufgehen, dann könnte man deinen Sohn in einer Wippe sehen. Ne? Ja. Habe ich gerade gesehen. Ja, genau. Da liegt er. Also früh übt sich mit sag ich mal, Content rund um Finanzen, oder? Kriegt er schon auf die Ohren?
Ja, ja, ja. Er hat auch schon kurz in ein Steuerwebinar mit dem Martin Richter reingeschnuppert die Tage. Ja, ja. Genau, früh übt sich.
Ja, also meine Tochter wird in 2 Monaten wird sie 5 und habe ich dir auch erzählt, wir hatten schon ein witziges Gespräch, als der Bauernstreik war, ne, wo es dann um ihre Frage war dann, warum die jetzt hier die Straßen quasi blockieren und so. Und ich erklärt, ja, die wollen mehr Geld haben und so. Und da meint sie, das ist ja super, weil dann habe ich voll die Idee, es könnte doch jeder denen 1 Euro geben und dann wären sie happy. Und da war ich so ein bisschen, okay, ja, ist möglicherweise eine falsche Denkrichtung, weil wenn jetzt alle anderen auch kommen, keine Ahnung, die Piloten und die Lehrer und weiß ich nicht was, dann gehen uns das Geld aus und so. Und das ist schon, fand ich sehr, sehr spannend und challenging, also einer knapp 5-Jährigen so einen Zusammenhang dann zu erklären und dann auch zu sagen, ja, man kann sich natürlich auch anstrengen, vielleicht als Bauer die ein oder andere Tomate besser zu machen, dann kann man die besser verkaufen und damit sie zumindest da auch mal eine andere Herangehensweise als, okay, wir geben einfach Geld. Und das hat sie sich tatsächlich gemerkt und hat das mittlerweile schon ein paar Mal angesprochen, wenn sie irgendwas sieht, dass sie dann schon sagt, na ja, die müssen jetzt bessere Tomaten machen, dann können sie auch mehr Geld verdienen.
Gerade nochmal die Kurve gekriegt.
Genau, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, sie hat es selber von sich auch schon gesagt, sie will später auch mal eine Firma haben, will Süßigkeiten verkaufen. Ja. Wie früh das da richtig ist. Und am Ende will ich jetzt nicht hart pitchen, dass sie unbedingt Unternehmerin werden muss. Aber ja, es ist spannend, dass die Dialoge schon losgehen. Da hast du also noch knappe 5 Jahre Zeit, würde ich sagen.
Ja, ja, das im Moment. Im Moment ist das noch auf einem etwas anderen Niveau, ja, ja. Die Dialoge. Einer eskaliert und 2 versuchen herauszufinden, warum.
Ja, genau. Okay, ja, die Frage ist denn, also unsere Kinder, wie hoch die Rente ist, die will ich gar nicht stellen, aber erste Rubrik Wahrheiten zum Vermögensaufbau und finanzieller Freiheit. Du hast witzigerweise einen Kumpel von uns angefragt nach seinem Rentenbescheid, weil unser ist jetzt nicht mehr so richtig repräsentativ. Wir haben aufgehört, einzuzahlen in die Rentenversicherung mit Gründung der Selbstständigkeit. Das war 2016, 2017. Aber ich bin gespannt. Ich weiß nichts. Du erzählst mir jetzt live von unserem Kumpel. Wir sagen jetzt seinen Namen nicht, aber wir kennen ihn gut und er ist auch erfolgreich und gibt Gas in einer angestellten Karriere. Dort aber sehr, wie gesagt, sehr erfolgreich. Bin mal gespannt, was er an Rente zu erwarten hat. Und danke, falls er es hört, fürs zur Verfügung stellen. Er weiß natürlich, wer gemeint ist.
Genau, und lass uns ihn für den Moment einfach Fritz nennen, dann haben wir einen Namen. Ja. Ja. Also jetzt folgende, mich hat die folgende Frage beschäftigt. Wir reden so oft über Rente und darüber, dass das alles hinten und vorne nicht ausreichen wird. Wir sind gerade dabei, unser Buch, die 2. Auflage zu schreiben. In dem Thema bin ich dann in dem Kontext nochmal ganz, ganz lange in das Thema eingestiegen. Und habe mich dann gefragt, hey, ich würde das so gerne nochmal mit Substanz untermalen, so, also das selber herleiten, aber wir selber haben ja keinen sinnvollen Rentenbescheid, wie du gerade gesagt hast, weil wir einfach jetzt seit Jahren selbstständig sind und nicht mehr einzahlen müssen und nicht mehr einzahlen. Dann habe ich mich gefragt, wie sähe denn unser Rentenbescheid aus, wenn wir einen hätten, und habe mich dann eben an Fritz gewandt und gesagt, hey, sag mal, wir haben zusammen studiert, das Gleiche, wir haben zum gleichen Zeitpunkt eine Karriere angefangen und jetzt sage ich euch, der Fritz steht genauso auf dem Gas, wie Marco und ich das getan haben in der Karriere. Also ihr werdet das gleich an den Zahlen sehen. Es ist, wenn man eine akademische Ausbildung durchläuft, also studieren möchte und dann später Jobs machen möchte, die das erfordern, ist es quasi nicht möglich, früher so viel Geld zu verdienen, als er das getan hat. Ne? Also ihr werdet gleich sehen, dass er im Prinzip rechnerisch seit 22 in der Beitragsbemessungsgrenze hängt und das ein Leben lang tun wird. Also man kann quasi kaum mehr Rentenpunkte sammeln und mehr einzahlen, als er das tut im Laufe eines Erwerbslebens. Und würde man quasi auf die akademische Ausbildung verzichten, würde man vielleicht etwas früher mit dem Einzahlen beginnen. Dafür ist es wahrscheinlich nicht ganz so einfach, so schnell in der Beitragsbemessungsgrenze zu landen. Also das ist schon ein ziemliches Extrembeispiel eigentlich. Und mich hat genau die Frage interessiert. Bei uns wäre das so gewesen. Was hätten wir denn bekommen, wenn wir maximal am Anschlag das ganze Leben dort einbezahlt hätten mit unseren Gehältern, wo wir dann sehr, sehr früh eigentlich jenseits der 100.000 Euro waren in den 20ern schon? Ich war super dankbar, dass er mir das zur Verfügung gestellt hat. Also Dankeschön nochmal, Fritz. Ja, ich habe dir gesagt, ich teile dann hinterher auch den Podcast mit dir. Du selber weißt noch nicht, was jetzt gleich kommt. Und habe mich dann hingesetzt, wirklich ein paar Stunden diesen Bescheid durchgearbeitet. Zur Erinnerung, jeder von euch bekommt diesen Bescheid einmal im Jahr. Ich behaupte jetzt mal, die allermeisten legen ihn einfach ungelesen zur Seite oder gucken ein oder zwei Zahlen an und denken, ja, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Die wenigsten lesen wirklich, was da alles steht. Und ich gehe das jetzt mal einmal durch. An Beispiel von Fritz. Fritz ist geboren im April 1985. Der Bescheid ist von Ende 2022. Das ist also der aktuellste, den man jetzt gerade zu Hause hat. Der Renteneintritt,
der wird ja bald 40.
60. Lebensjahres wird 2052 sein. Fritz hat aktuell 27,8 Rentenpunkte. Einen Rentenpunkt bekommt man, wenn man ein Jahr lang den Durchschnittsverdienst aller Versicherten hatte. Das waren 2023 gute 40.000 Euro. Dann gibt es einen Punkt. Maximal kann man pro Jahr sammeln 2,03 Punkte. Das ist nämlich, wenn man im Moment 87.600 Euro die Beitragsbemessungsgrenze als Gehalt hat. Jetzt sieht man schon, ja, der Fritz ist ungefähr so alt wie wir, 37. Der hat mit Anfang 20 überhaupt erst angefangen zu arbeiten, hat jetzt knapp 30 Rentenpunkte. Ist halt quasi von Anfang an in der Beitragsbemessungsgrenze gewesen. Wenn er jetzt so weitermacht bis 67, das sind noch 29,5 Jahre, und jedes Mal die vollen Punkte, die maximal 2,03 Punkte hat, dann hat er irgendwann 87,8 Punkte. Das ist quasi eine Vollzeit-Tätigkeit in der Bemessungsgrenze vom 23. bis Ende des 67. Lebensjahres. Ja. So, nochmal, alles, was wir jetzt hier besprechen, ist mehr oder weniger das Maximalszenario, was überhaupt möglich ist in der deutschen Rente. Jetzt steht da, mittlerweile hast du ungefähr eine Rente von 1.048 Euro dir erdient. Das ist quasi die heutigen Rentenpunkte, die er hat, mit dem heutigen Umrechnungsfaktor multipliziert. Also wie viel Geld bekommt man an Rente pro Rentenpunkt? Wichtig, nur die Punkte hat er sich verdient. Der Umrechnungsfaktor ist nicht garantiert oder verdient in irgendeiner Art und Weise. Der kann beliebig geändert werden später. Aber die Punkte hat er und die wären das heute wert. Sollte er jetzt wie in den letzten 5 Jahren weiter einzahlen, steht dort, wird er mal 3.284 Euro Rente haben. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Dann hat er knappe 90 Rentenpunkte und das wären dann eben 3.284 Euro Rente im Monat. Dann steht dort noch, würde die Rente steigen im Laufe der Zeit mit dem Lohnniveau oder dem allgemeinen Preisniveau um 1%, dann wären es 4.340. Ne, das ist jetzt 29 Jahre lang, 28 Jahre lang sind es in der Rechnung tatsächlich nur 1% Steigerung auf diese 3.280, die ich gerade hatte. 4.300. Bei 2% Rentensteigerung wären es 5.700 Euro. Das ist jetzt erstmal das, was da an Zahlen drin steht. 5.700 Euro wären also möglich, wenn er jetzt Vollgas bis Ende 67 weiterarbeitet, immer in der Beitragsbemessungsgrenze einzahlt und die Renten um 2% steigen. Steht dort aber auch, da sich die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigern werden und somit die spätere Lücke zwischen Rente und Erwerbseinkommen vergrößert, bla 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 bla. Die Dynamisierung der Rente richtet sich nach der Lohnentwicklung, die für die Rentenanpassung allerdings aufgrund der demografischen Entwicklung nur vermindert berücksichtigt wird. Also auf dem Schreiben selber steht schon, bitte geh nicht davon aus, dass die Renten einfach so mit dem Lohnniveau steigen, weil das wird aus demografischen Gründen nicht gehen. Da habe ich mir den Rentenversicherungsbericht angeschaut von der Bundesregierung. Und auch dort steht im Bericht von 21, das Rentenniveau wird bis 2035 signifikant sinken, was quasi das Verhältnis von Rentenniveau zum Durchschnittseinkommen angeht. Und das wird von 49 auf 45% sinken. Ich mache gleich nochmal eine Klammer drum und tauche auf. Ja. Jetzt haben sich gerade Hubertus Heil und Christian Lindner hingestellt und gesagt, wir haben es geschafft. Die Renten bleiben doch bei 48%. Wer Lage der Nation hört, den Politik-Podcast, haben sie sehr im Detail auseinandergenommen. Das ist ein bisschen Wählerfang eigentlich. Also das haben sie jetzt zwar entschieden, das Geld dafür haben sie aber eigentlich auch nicht. Stattdessen wollen sie jetzt die Beiträge erhöhen. Also es ändert sich nichts daran, was man bezogen auf das Beitragsniveau bekommt, das man heute einbezahlt. Ne? Sondern man hat jetzt quasi die Gelegenheit, zukünftig mehr Geld einzubezahlen in dieses nicht funktionierende System, um dann ähnlich viel zu bekommen wie heute. Aber Ende vom Lied, wir werden einen demografischen Wandel haben. Und der wird dafür sorgen, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, dass die Renten sich einfach so nach oben entwickeln, wie das Preis- und das Lohnniveau. Das möchte ich für einen Moment mal festhalten. Ich komme gleich darauf zurück. Wir werden übrigens, und das war einmal unterlegen jetzt, diesen demografischen Wandel, Wir werden bis zum Jahr 2052, bis der Fritz in Rente geht, 25% mehr Rentner haben als heute. 25% mehr Rentner. Von 16 Millionen wird das auf 20 Millionen steigen. Das sagt die 15. koordinierte Bevölkerungsprognose der Bundesregierung. Also ich erfinde diese Dinge nicht, sondern habe die jeweils aus offiziellen Dokumenten, die die Bundesregierung selber veröffentlicht. Warum ist das wichtig? Weil wenn immer mehr Rentner bezahlt werden müssen, dann heißt das erstmal, das Rentenniveau muss ja sinken, ne? Weil wir haben ein Umlagesystem und die gleiche Menge Geld muss für mehr Leute reichen. Also 25% mehr Leute müssen gefüttert werden aus der Rente, wenn Fritz in Rente geht. Gleichzeitig werden wir aber, und das ist die zweite Seite des demografischen Wandels, weniger Erwerbstätige haben zu diesem Zeitpunkt. Die Leute werden älter. Und in der gleichen Prognose steht drin, selbst bei hoher Nettozuwanderung wird die Zahl der Menschen im Erwerbsalter in den nächsten 15 Jahren um 1,6 Millionen Personen sinken. Bei niedriger Nettozuwanderung um 4,8 Millionen. Mittelwert davon sind 3 Millionen. Und es werden 3 Millionen Erwerbstätige verloren gehen in den nächsten 15 Jahren. Bis zur Rente von Fritz sind es noch 30 Jahre. Das werden also ungefähr 6 Millionen weniger sein. Und wer jetzt glaubt, diese Statistiken sind doch Blödsinn, es gibt ein super Buch darüber, das heißt die Arbeiterlosigkeit, nicht Arbeitslosigkeit, sondern Arbeiterlosigkeit, wo auf ungefähr 300 Seiten im Detail auseinandergesetzt ist, warum das, was wir gerade als Arbeitskräftemangel wahrnehmen am Jobmarkt in Deutschland, nur der absolute Anfang ist von dem, was wir erleben werden. Das ist ein sehr wissenschaftliches Buch, aber beschreibt das ganz, ganz toll. Wir fassen also zusammen. Wir werden in den nächsten 30 Jahren 25% mehr Rentner haben und 14% weniger Erwerbstätige, die das Ganze finanzieren müssen. Ja, wenn man das jetzt mal umrechnen möchte, und die Zahl brauchen wir jetzt gleich, heute zahlen 1.000 Erwerbstätige, mal so eine hypothetische Rechnung, 1.000 Euro ein und die verteilen sich auf 1.000 Rentner. Ne? Im Jahr 2052 zahlen nur noch 860, also 14% weniger Erwerbstätige, dann auch nur noch 860 Euro ein, müssen davon aber 1.250 Rentner bezahlen. Das ist das Verhältnis der Zahlen. Dieser demografische Wandel, und darauf wollte ich hinaus, wird uns also 31% des Rentenniveaus kosten. Das ist das Ergebnis von weniger Leute zahlen ein und mehr Leute müssen daraus gefüttert werden. Bedeutet, damit die Gleichung aufgeht, muss das Rentenniveau 31% sinken, also um knapp ein Drittel sinken im Vergleich zu heute, solange man nicht die Beiträge einfach drastisch erhöht. Und das ist ja ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Wenn ich beliebig viel einzahle, ist klar, dass ich irgendwann ein Niveau halten kann. So. Jetzt mache ich meine eigene Prognose für Fritz Rente. Ich sage, wir haben in den nächsten 30 Jahren 2,5% reale Inflation. Das ist, glaube ich, ein ganz sinnvoller Wert. Ne? Das ist so 2% kämpfen wir uns gerade wieder hin, 2,5%, das ist eigentlich so ein bisschen auch das Ziel, was wir haben werden. Lass uns sagen 2,5%. Und das wird dann auch das Lohnsteigerungsniveau der nächsten 30 Jahre sein. Aktuell hat der Fritz 3.200 Euro Rente. Und jetzt sage ich also, diese Rente wird mit dem Lohnniveau, und jetzt habe ich ja vorhin schon hergeleitet, dass das wahrscheinlich gar nicht so klappen wird, aber ich tue jetzt mal so, wird mit dem Lohnniveau steigen, 30 Jahre lang um 2,5%. Das ergibt dann eine Rente von 6.700 Euro. Von dieser Rente geht jetzt dieser demografische Effekt ab, den ich gerade hergeleitet habe, von 31%. Ne? Also weil, das berücksichtigt eben noch nicht die 6.700 Euro, dass ja mehr Münder davon bezahlt werden müssen und weniger Leute einbezahlen. Wenn ich diese 31% abziehe, bleiben noch 4.600 Euro über. Das ist die zu erwartende, nach all diesen Faktoren errechnete Nominalrente, die der Fritz mal haben wird. 4.637 Euro im Jahr 2052. Das ist ein Vorsteuer- und Vorversicherungswert. Rente muss versteuert und krankenversichert werden. Von diesem Betrag gehen runter 376 Euro Krankenkasse, auch als Rentner, 158 Euro Pflegeversicherung und 881 Euro Steuern. Es bleibt also eine Rente im Jahr 2052 von 3.223 Euro, die er wirklich zur Verfügung hat. Aber wir haben ja Inflation von 2,5% gehabt und das hier ist ein Nominalwert, den wir gerade ausgerechnet haben.
Das wäre heute.
Heutige Kaufkraft umrechnen. 3.200 Euro 30 Jahre lang mit 2,5% abgezinst, sind 1.575 Euro. Das heißt, Fritz wird irgendwann in heutiger Kaufkraft eine Nettorente nach Steuern, die er also wirklich real zum Ausgeben zur Verfügung hat, von 1.575 Euro haben. Und jetzt weiß ich, dass der Fritz zwei Kinder hat, in München wohnt und sehr wahrscheinlich alleine für seine Miete deutlich mehr als 1.500 Euro im Monat bezahlen muss. Andersherum gefragt, lieber Fritz, wie viel Geld brauchst du jeden Monat, um deinen Lebensstandard zu halten, den du heute hast? Und wie weit bringen dich da 1.575 Euro? Das ist wirklich krass. Das ist genau das Gefühl, was ich vorher hatte. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, die gesetzliche Rente, wenn es darum geht, den Lebensstandard einer Person, einer Familie zu halten, die heute in der Lage ist oder bereits seit dem 22. Lebensjahr in der Lage ist, in so einer akademischen Karriere dauerhaft in der Beitragsbemessungsgrenze einzuzahlen. Ja. Ich möchte noch einen Vergleich machen und dann höre ich auf. Marco, unser erstes Nettogehalt bei IBM damals war 1.937 Euro. Das habe ich nachgeguckt. Seitdem ist der Verbraucherpreisindex, also Inflation, um 34% gestiegen. Also in heutiger Kaufkraft wären das 2.596 Euro. Ja? Das heißt, und der Fritz hat ja beim selben Konzern damals gearbeitet und angefangen wie wir, der Fritz bekommt als Rente einmal 40% weniger, als er in seinem allerersten Job als Nettogehalt nach Steuern und Versicherungen hatte. So viel zum Thema Lebensstandard halten durch die gesetzliche Rente. Das ist wirklich krass. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich nicht darum kümmert. Und ja, 95% der Leute, wahrscheinlich 98% der Leute in Deutschland haben sich noch niemals auf diese Art und Weise durch diesen Bescheid gequält.
Ja, wahrscheinlich 99,9%. Ja. Krass. Also ich höre es zum ersten Mal, ne, weil du gerade die Auswertung ja gemacht hast. Unfassbar spannend. Also das Ergebnis ist schockierend, ne? Keine Frage. Ich wäre möglicherweise etwas großzügiger, weil ein bisschen steigende Beiträge darf man ja auch aufgrund der Inflation und der Lohnsteigerung irgendwie ein bisschen erwarten. Also ob man ganz die 31% abziehen muss, weiß ich nicht. Aber vielleicht ein bisschen weniger. Selbst wenn da nachher 2.000 Euro rauskommt. Und ich will auch den Punkt nochmal unterstreichen, dass da stehen nachher 3.223 Euro Rente, die kriegt er. Und das, was du gerade gemacht hast, wenn für jeden, den das nicht so geläufig ist, ne, was du quasi gesagt hast, in heutiger Kaufkraft. Also zu dem Zeitpunkt kann man sich mit 3.223 Euro so viel kaufen wie heute mit 1.575 Euro. Ja, das ist eben ganz wichtig zu verstehen, weil ja auch Mieten, Lebensmittel, alles eben mit der Inflation steigt. Und wenn ich jetzt mir überlege, wir haben ja mit deswegen angefangen, in Immobilien zu investieren. Und wenn ich mir jetzt überlege, was muss ich denn tun, um sowas mit einer Immobilie zu lösen? Also ein kleines Mehrfamilienhaus oder 3-4 kleine Wohnungen, die sich von selbst abzahlen, kommen ja dann, sobald die eben abbezahlt sind, deutlich über diesen Betrag, mit dem Riesenvorteil, dass die ganze Zeit die Einnahmen weiter steigen mit der Inflation. So, und dann bin ich darüber eigentlich schon hinaus. Und wie viel Arbeit ist das im Vergleich zu, ich zahle da jahrzehntelang ein? Also arbeiten muss ich möglicherweise sowieso, aber ich kann halt einfach so viel mehr Meter machen. Wer sich alleine nur vornimmt, alle 2 Jahre eine kleine Wohnung zu kaufen und das über ein Jahrzehnt durchhält, ist schon weit darüber hinaus, was er vom Staat bekommen wird.
Weißt du, ich gucke gerade in diesem Moment einmal ganz kurz live rein, ja. Die Kaltmiete der 6 Wohnungen, die wir damals als allererstes gekauft haben, wenn man sie jetzt einfach ganz normaler Markt gerade einmal sauber neu vermieten würde, ne, also mal kurz noch Mietverhältnisse, die nicht optimal sind, zur Seite, beträgt 38.000 Euro im Jahr. 38.000 Euro im Jahr. Davon bleiben typischerweise 75% als Cashflow über, wenn man keine Rate an die Bank mehr hat, also sie wirklich als Altersvorsorge nutzt. Ja? Das sind 28.000 Euro im Jahr. Durch 12 sind 2.400 Euro im Jahr. Das ist der Vergleichswert im Monat zu den 3.200, die wir gerade hatten. Ne? Also wir haben innerhalb von 2 Jahren, und das sind wirklich kleine Wohnungen, auch teilweise an günstigen Standorten und sowas, ne? Innerhalb von 2 Jahren mehr oder weniger mit Immobilien das aufgebaut, die jetzt auf Autopilot sind und ja auch noch abbezahltes Vermögen mehrere hunderttausend Euro zu dem Zeitpunkt darstellen, ne? Was man sich hier in 30 Jahren in der Beitragsbemessungsgrenze mit der staatlichen Rente aufbaut.
Genau, und wir mussten auch nicht so viel einzahlen sinngemäß, weil viel Eigenkapital haben die nicht, ich weiß jetzt die Summe an Eigenkapital nicht, aber keine 30.000 Euro wahrscheinlich, ne, die wir da in Summe drin haben.
Nicht 20% von 30 Jahren mal Beitragsbemessungsgrenze.
Genau. Ja, brutal. Also, ich glaube, das ist eine Wahrheit zum Vermögensaufbau, ja. Also, der Staat wird es nicht tun. Punkt. Nee. So. Genau, deshalb kommen wir zum Immobilienmarkt und News, weil damit beschäftigen wir uns am Ende viel, viel lieber. Wie immer starten wir mit einem Blick auf das Zinschart und nochmal danke für die Auswertung, ne? Krass, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast.
Hat Bock gemacht.
Ja, wirklich, also super geil. Super geil.
Steffi hat mich ein bisschen für verrückt erklärt, weil ich das morgens um 5 Uhr gemacht habe. Und ich dann auch aus Spaß, aber ich weiß nicht, wie viele Leute Spaß daran haben, morgens um 5 Uhr einen Rentenbescheid in Excel zu überführen, aber ich schon.
Ja, also gut für uns, also gut für mich, weil ich es gerade hören durfte und für alle von euch, die sich das auch mal anhören durften. Also 3,5% Zinsen kann man beim Interhyp Zinschart ablesen am heutigen Tage, also Mitte, Ende März 2024. Das ist okay, ne? Da waren wir mal über 4%, das gucken wir uns ja immer zum Start an. Was wir uns dann auch angucken ist, wie wahrscheinlich ist jetzt, dass die Zinsen weiter runtergehen, gleich bleiben oder hochgehen, weil wir ja gelernt haben, ganz drastisch alle zusammen, welchen Impact die Zinsen haben. Also es ist nichts Neues, aber welchen Impact die Zinsen auf den Immobilienmarkt haben und wie sich dann auch entsprechend Preise entwickeln und Kalkulationen natürlich komplett anders funktionieren. Deshalb gucken wir uns das immer an. Und jetzt haben wir die große Frage, wie viel, also wann wird die EZB den Leitzins senken? Und wie viel davon ist eigentlich in den Zinsen schon eingepreist? Und die EZB wird wahrscheinlich die Leitzinsen jetzt irgendwann im Frühling senken. Ich zitiere François, jetzt bin ich gespannt, wir haben es vorhin auf Google nachgeschaut, wie man es ausspricht. Villeroy de Gelau.
Also nicht Villeroy, sondern... Kein Französisch-Profi. Es war anders als Villeroy, es war Villeroy.
Büro de Gallo, egal, also Notenbankchef von Frankreich, weil Frau Lagarde etwas zurückhaltender war, aber er hat ein bisschen was rausgelassen und sagt, ich erinnere daran, dass der Frühling eine Jahreszeit ist, die von April bis zum 21. Juli reicht. Ja, so eine geile Formulierung. Seiner Kenntnis nach sei eine Zinssenkung in Europa noch im Frühling sehr wahrscheinlich, stand bei Focus Online. Ja.
Das ist ein geiler Eiertanz. Wie kann man das um drei Ecken doch noch irgendwie sagen? Ja?
Genau. Jetzt aber anknüpfen daran, warum das dann auch eben relativ spannend ist. Ich habe jetzt auch ein Interview gemacht, das ihr auch hier hören könnt, vielleicht schon gehört habt, mit dem Interhyp-Vorstand. Interhyp ist Deutschlands größter Finanzierungsvermittler. Die haben, glaube ich, wirklich einen sehr, sehr guten Blick auf alle Banken. Hat mir erzählt, glaube ich, 20 Milliarden aktuell vermitteln sie jährlich Finanzierung. Also die kriegen schon mit, was da passiert. Und er meinte, also das meinte er noch vor ein paar Wochen, meinte er noch 150. Jetzt hat er eben gesagt, 100 Basispunkte Leitzinsreduzierung sind von den Banken im Moment antizipiert. Mhm. Was heißt das? Also die Bauzinsen, wir haben ja gerade gesagt, die sind jetzt bei 3,5%, die waren mal ja über 4. Also man hat jetzt schon die Bauzinsen runtergenommen, also wenn ich für 10 Jahre festschreibe, ne, das ist quasi eine Referenzfinanzierung da. Das machen die Banken jetzt schon, weil die müssen dann ja selber planen, wie was haben sie für Refinanzierungskosten und wie können sie das wieder abbilden und was kriegen sie quasi über 10 Jahre dann und wie schätzen sie das ein? Wenn sie eben euch als jemand als Darlehen nimmt, die Zinsen für 10 Jahre fest garantieren. Und die gehen quasi davon aus, dass die EZB irgendwie im Laufe des Jahres 100 Basispunkte, also einen ganzen Prozentpunkt den Leitzins senkt. Und das muss jetzt irgendwann mal losgehen, weil was unwahrscheinlich ist, dass sie sich hinstellen und sagen, wir gehen jetzt mal 100 Basispunkte auf einmal runter, sondern das passiert vielleicht in 25 Basispunkte Schritte, also 0,25%. Da braucht man also ein paar Ratssitzungen, bis das dann auch passiert ist. Und jetzt will man dann langsam auch mal sehen, dass sie das tun. Und deshalb ist jetzt Frühjahr wahrscheinlich ein ganz guter Wert. Würden wir jetzt über den Jahresverlauf sehen
und die Banken langsam feststellen oder der Zinsmarkt langsam feststellen, dass die das doch nicht so wirklich machen. Vielleicht machen sie den ersten Schritt erst später oder brauchen dann zwischen dem ersten und zweiten, sind sich dann doch wieder unsicher oder so. Und das sind nicht die 100 Basispunkte, die das jetzt ungefähr in diesem Jahr runtergeht. Dann würde man tatsächlich wahrscheinlich wieder ein bisschen steigende Bauzinsen sehen. Hat man jetzt dann von Frau Lagarde und ihren Kollegen das Gefühl, die gehen da noch ein bisschen aggressiver ran und werden das mehr als 100 Basis, dann kann man vielleicht sogar erwarten, dass die Bauzinsen noch ein bisschen runtergehen. Aber im Moment, vom Gefühl her, das sagt er auch, ist das eigentlich so das, was antizipiert wird und könnte, ja, wenn die EZB sich so verhält, wie man das vermutet, dann würde wahrscheinlich in diesem Jahr der Zins irgendwo bei diesen 3,5% bleiben. Ganz wichtig also zu verstehen, wenn wir jetzt irgendwie eine Ratssitzung haben und da wird gesagt, die Zinsen werden jetzt gesenkt, bedeutet das nicht, dass die Bauzinsen gleich am nächsten Tag weiter runtergehen. Kann schon sein, je nachdem, was die dann wieder für einen Satz dazu sagen und wie sehr dann der Zinsmarkt denkt, das geht doch vielleicht einen Tick schneller, dass nochmal ein bisschen runtergeht. Aber ganz wichtig finde ich den Zusammenhang. Eine Senkung des Leitzinses um 1% ist bereits in den aktuellen Bauzinsen eingepreist. Ja, also nicht also, warten also, darauf.
Macht keinen Sinn, darauf zu warten, ne? Nach dem Motto, ich warte jetzt mit dem Kaufen, bis die Zinsen gesunken sind.
Nee. Genau. Also grundsätzlich gibt es den Zusammenhang, natürlich hängen Bauzinsen am Leitzins, aber nicht quasi tageweise genau miteinander verknüpft, sondern wenn eine Bank einem 10 Jahre Zinsen garantiert, dann hat sie selber eine Annahme, eine Erwartungshaltung, der Zinsmarkt hat eine Erwartungshaltung, ich kann Swap-Geschäfte machen, da kann ich quasi wirklich ablesen, was das eigentlich gerade die Erwartung vom Markt ist für eine 10 Jahre Zinsbindung und deswegen folgt das nicht genau dem Leitzins, sondern ist wahrscheinlich in dem Fall dann eben schon eingepreist. Genau, das zur Zinslandschaft und dann wollte ich berichten von Gesprächen, die ich hatte, also einmal auch kommend mit Interhyp, aber auch habe auch mit anderen Banken gesprochen und auch mit unserem Co-Investor in Bayern, mit dem Sebastian, was sich abzeichnet ist, dass der Markt wieder anzieht, also dadurch, dass die Zinsen jetzt ein bisschen runtergekommen sind, auf deutlichere Art und Weise, wie man das eigentlich vermutet hatte. Also es war ja so, Transaktionen waren viel, viel weniger durch den Zinsanstieg Mitte 2022. Käufer und Verkäufer haben nicht mehr so zusammengefunden, was ein großes Problem ist für Leute, die Immobilien verkaufen mussten, gerade irgendwelche großen Projektentwickler und so. Und jetzt scheint das wieder zurückzukommen, was ich schon krass fand in der Aussage, sagt der Stefan Hilbrand von der Interhyp auch in dem Interview, dass sie quasi ein Allzeithoch auch jetzt für März schon wieder erwarten, was die Finanzierungsanfragen anbelangt. Allzeithoch. Und das ist schon krass.
Eigennutzer oder Kapitalanlage?
Ja, beides.
Beides. Beides. Ja, aber also das ist ein bisschen dann auch vielleicht dieser Effekt, dieser Staueffekt, ne? Also Leute, die wollen, aber nicht konnten und das quasi dann, das löst sich dann alles in einem großen Rutsch, sobald irgendwelche kleinen Schwellwerte quasi emotional, da rutscht irgendwas in Cashflow positiv oder auf einmal geht das wieder Cashflow neutral oder die Rate an die Bank passt gerade wieder eben ins Haushaltsbudget oder sowas, ne? Und auf einmal kommt es dann ins Rutschen.
Genau. Und dann, vor allem wieder an. Und das ist witzig, weil das diese Nachfrage trifft auf immer noch ein sehr großes Angebot, mal grundsätzlich. Ne, weil es stapeln sich ja schon die Immobilien auf den Portalen, haben sich dort angesammelt. Also noch ist es nicht so, dass man damit jetzt plötzlich von einer auf die andere Woche in eine Situation ist, wie sie 2021 war und man kriegt überhaupt keine Besichtigungstermine und da sind ganz viele Mitinteressenten, sondern das schichtet sich jetzt langsam wieder ab, dass dieses große Angebot, ne, und die Leute treffen sich mehr, also Verkäufer und Käufer an einem Preispunkt, der für beide akzeptabel ist. Und dann kann das eben sein, dass man dann irgendwann wieder in eine Situation rutscht, wo sich der aktuell Käufermarkt dann wieder in einen Verkäufermarkt dreht. Aber ich fand es schon krass, in welcher Deutlichkeit. Also wenn man da von einem Allzeithoch spricht bei Finanzierungsanfragen, dann ist das schon ein ziemlich krasser Indikator. Spannend auch, was Roti noch sagte, der eben sehr stark, also Sebastian, ne, unser Co-Investor, sehr stark auch in München investiert ist, den Markt sehr gut kennt. Der sagt, da hat das auch schon krass stattgefunden und München ist sicherlich nochmal extremer, sagt übrigens auch ein anderer Banker zu mir. Also München ist Wahnsinn. Also auch Berlin und München ist krass, wie das sich eigentlich schon wieder gefangen hat. Und Roti sagte, du konntest vor einem Jahr in München, mal unabhängig vom Preis, aber du konntest einfach online gehen und dir eine Wohnung kaufen. Also du konntest online einfach ein Inserat angucken, konntest wahrscheinlich diese Wohnung kaufen und das war ja über Jahre lang einfach nicht möglich. Also die war so schnell unten, wie sie oben war, im Prinzip fast egal zu welchem Preis. Und er sagt, das ist eigentlich schon fast auch wieder Geschichte. Also wenn du jetzt wieder online, on market in München, in ganz begehrten Lagen, wo sie alle kaufen wollen, ist jetzt schon wieder fast nicht mehr möglich. So. Was er sagt, was...
Ja, macht meistens eigentlich nur einen Gedanken.
Und dann haben wir uns über ein bisschen die größeren Deals unterhalten. Was ist denn mit Paketen, größeren Häusern, die für ein paar Millionen über die Ladentheke gehen? Da ist es noch vorsichtiger, weil die Institutionellen, die Versicherungen, die sind noch nicht so richtig zurück im Markt. Ja, da reicht's wahrscheinlich, wenn jetzt irgendwie noch ein bisschen, also bisschen die Zinsen runterkommen und die Alternativgeschäfte, die sie machen können, ja, irgendwelche Anleihen oder irgendwas machen können, noch wieder ein Ticken schlechter werden, dann kommen die wieder zurück auf den Markt. Im Moment sind die noch nicht da. Auf der anderen Seite gibt's aber sehr viele große, die gerade wirklich Verkäufe machen, also LEG, Vonovia, diese ganzen, ne, wir reden gleich noch auch über Vonovia, gab es einen Artikel im Handelsblatt, die gerade mal eine Immobilie auf den Markt geben, die dann natürlich ein bisschen ein größeres Volumen hat in aller Regel. Da ist es noch ganz geil, jetzt, dass man, das kann natürlich sein, man ist jetzt der einzige Käufer und da kann man noch relativ gut kaufen, weil die Versicherungen noch nicht wieder mitspielen. So.
Jetzt könnte man ja, also keine Empfehlung, aber ein Gedanke, jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, wenn die Nachfrage gerade auf dem Markt wieder ankommt, der Markt aber mal wieder einfach träge ist, so ist ja der Immobilienmarkt oder sind die Immobilienmärkte. Das heißt, man kann vielleicht jetzt in manchen Lagen noch gut einkaufen, aber hat eigentlich eine größere Zuversicht gewonnen, dass man es auch wieder attraktiv verkauft kriegt, wenn man ein bisschen Geduld hat, weil die Nachfrage zurückkommt. Könnte das ein ganz cleverer Zeitpunkt sein, Handelsobjekte einzukaufen? Eine Möglichkeit, auf die man kommen könnte.
Genau, was wir beide auch tatsächlich jetzt tun, aber das wollen wir dann auch, glaube ich, da muss man immer ein paar Disclaimer machen, weil das ist natürlich schon spekulativ und sagen wir auch jedes Mal, was das bedeutet, wenn man das tut, aber genau, also auf die Idee kann man kommen, wenn man das Gefühl, wenn man sich quasi probiert an einem guten Einstiegszeitpunkt, wo wir ja immer vorwarnen, ne, es muss einfach langfristig funktionieren, gerade wenn ihr Altersvorsorge aufbaut, wenn ihr die euren Rentenbescheid outperformen wollt mit drei kleinen Wohnungen, ja, dann ist der Einstiegszeitpunkt ziemlich egal, aber wer auf der Suche ist nach guten Gelegenheiten, möglicherweise ist das ein Zeitpunkt, wo man rückwirkend dann echt sagt, wow, da waren jetzt echt Sachen möglich, ne? Da sind noch viele Angebote da, die Käufer kommen langsam wieder, ja, also ihr kennt das, ne? Das haben wir seit ein paar Wochen, aber das scheint sich zu bestätigen und ich finde es krass, dass es dann in München jetzt schon wieder echt schwer ist, eine Wohnung überhaupt zu kaufen. So. Ja. Genau, das dazu, dann ist der große Mietanstieg steht noch bevor, hast du rausgefunden, Stefan.
Ja, hat der Michael Vogtländer, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut, wie heißt das nochmal, DIW, ne? Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, der FAZ gegenüber gesagt, was meint er damit? Wir haben ja schon krasse Anstiege der Mieten aufgrund des Wohnraummangels in der Vergangenheit jetzt gesehen, in den letzten 2 Jahren. Und er hat prophezeit, das wird genauso weitergehen. Das dicke Ende kommt eigentlich erst noch. Da sind locker nochmal 10-12% in den normalen Lagen und auch 20% in den Ballungszentren möglich bis 2025, bis Ende 2025. Ne? Das ist also krass für jeden, der einen Bestand hat, Zinsen und so weiter festgeschrieben. Ihr kennt diese Erklärung, die wir da immer geben. Und es kommen einfach bei den Erträgen nochmal 10-12% oder sogar 20% obendrauf. Das ist ja alles purer Cashflow, der da hängen bleibt als Bestandshalter. Das macht also dann eine Menge Spaß, wenn man Immobilienbestand hat, auch wenn der Grund dafür, also tatsächlicher Wohnraummangel, natürlich sehr traurig ist, weil das heißt, dass viele Menschen eigentlich dringend benötigten Wohnraum überhaupt nicht finden und wir da ganz, ganz dringend was machen müssen. Besonders treffen wird das laut Michael die 2 bis 3 Zimmerwohnungen in einem vernünftigen energetischen Zustand, in Klammern also mit bezahlbaren Nebenkosten. in noch bezahlbaren Randlagen der Großstädte. Ne? Also so quasi die klassischen B-Städte, Speckgürtel von den Großstädten, da wo die Mieten vielleicht noch nicht bei 25 Euro sind wie in München, sondern noch bezahlbar sind. Und da dann die 2 bis 3 Zimmerwohnungen in einem energetisch vernünftigen Zustand, die werden ganz besonders hohe Steigerungen der Mieten erfahren, einfach weil sie besonders attraktiv für Mieter sind in der Gesamtschau. Das nur gut im Hinterkopf zu behalten, wenn man jetzt auch irgendwo einkauft. Man darf da wahrscheinlich getrost damit rechnen, dass das, was man gerade an Mietniveau sieht, eher noch steigt. Und wenn man ein bisschen raus aus den Großstädten ist, ist man ja auch ein bisschen weiter weg von großen Gefahren der Mietregulierung und so weiter, die ja oft sich dann auf die Stadt selber beziehen.
Muss man auch ein Stück weit antizipieren, ne? Weil Kaufpreise trotzdem nicht so viel runtergekommen sind, wie die Zinsen hochgegangen sind, jetzt auf einen Zeitraum von 2 Jahren gesprochen. Muss man ein wenig davon antizipieren. Und macht dann aber möglicherweise einen besseren Deal, als man vor 2 Jahren noch gemacht hat, trotz der gestiegenen Zinsen. Dann haben wir hier über Vonovia einen Artikel gefunden, was ich gerade schon sagte, was ganz interessant ist. Und das passt auch wieder in die Kategorie. Ich musste gerade dran denken, wo du das auch mit den Mieten gesagt hast. Ich weiß noch, kurz nach dem Zinsanstieg, wo wir gemerkt haben, jetzt gehen die Zinsen wirklich hoch. Bulwin Geser, glaube ich, hat als erstes geschrieben, die Dekade des Bestands. Und ich habe mich damals noch so ein bisschen, was meinen die jetzt? Das hört sich ja super an. Ja? Freue mich als Bestandshalter. Was meinen die jetzt genau? Ja? Und das sieht man sehr schön jetzt an dem, was jetzt auch kommt. Überschrift, ich glaube aus dem Handelsblatt, ja, ist aus dem Handelsblatt. So riss die Krise auf dem Immobilienmarkt den XXL-Vermieter 2023 unter dem Strich tief in die roten Zahlen. Der Bochumer Konzern, also Vonovia, verbuchte nach Abwertung seines Bestands im vergangenen Jahr einen Verlust von 6,7 Milliarden Euro. Hart. Dennoch sollen die Anteilseigner eine höhere Dividende als im Jahr zuvor erhalten. Stefan, wie kann das denn sein?
Ja, das ist ein bisschen Bauernfängerei mit so einer Überschrift. Oh, guck mal, wie schlimm die Krise am Immobilienmarkt ist. Vonovia macht 6,8 Milliarden Euro Verlust. Ja, aber halt durch buchhalterisch eine Abwertung des Bestandes. Die haben also nichts anderes gemacht als eine Sonderabschreibung auf den Bestandswert, was sie als Börsenkonzern dann irgendwann machen müssen. Da ist ansonsten auch nichts passiert. Das sind dieselben Immobilien erstmal grundsätzlich, ne? Und wenn Preise wieder steigen, dann wird auch das irgendwann wieder steigen. Operativ machen sie aber nur 9% weniger Gewinn als 2022. Also mit dem eigentlichen Geschäft, wenn man diese Abschreibungseffekte mal außen vor lässt. Und zwar im negativen Sinne primär durch die Projektentwicklung getrieben, die Verlust macht. Das Vermietungsgeschäft, das steigt aber, also die Erträge aus den Beständen steigen so stark, dass sie so zuversichtlich sind, was das Geschäft angeht, dass sie deshalb trotz des Verlustes sogar die Dividende an die Aktionäre steigern. Und das finde ich total interessant, unter die Haube zu gucken, weil eigentlich steht da, krass, was am Immobilienmarkt gerade los ist. Toll, dass wir so einen großen Bestand haben. Wir werden mehr Geld ausschütten, ja. Und der Rest ist alles nur ein Effekt in den Büchern. Also noch ein weiterer Strich auf der Liste, wie eigentlich die Erwartungshaltung auch der ganz, ganz großen Player in Bezug auf Wohnraummangel und Mieten ist, ne?
Genau, steht hier weiter auch, Vonovia und LEG setzen nun auf bessere Zeiten. Er sehe eine Preisstabilisierung sowie eine Aufhellung der Nachfrage, sagte Buch, also CEO der Vonovia. Die Branchenstimmen werden lauter, dass die Werte die Talsohle bereits erreicht haben könnten, betonte Buch. Und jetzt der Konzern werde weiter das Geld zusammenhalten und sich von weiteren Immobilienpaketen trennen, um den Verschuldungsgrad LTV, Loan-to-Value, zu drücken. Also die haben einfach ein Liqui- und Cash-Problem, wenn man so will, ne? Und wollen ihren Verschuldungsgrad drücken. Deswegen verkaufen sie auch und deswegen realisieren sie auch möglicherweise Verluste. Aber auf der Ertragsseite sieht's quasi wunderbar aus.
Ja, dann würde ich noch was zum Wachstumschancengesetz sagen, wenn ich gerade einmal reinspringen darf. Letztes Mal schon drüber gesprochen, da stecken ja also in diesem Gesetz ein paar Regelungen für Immobilieninvestoren drin, die relevant sind, zum Beispiel eine degressive Abschreibung, eine höhere oder überhaupt eine, die es heute nicht gibt, für den Neubau. Das Gesetz ist jetzt durch die Union blockiert, in dem Vermittlungsausschuss gelandet und wird jetzt dort diskutiert, ohne dass es bis jetzt ein Ergebnis gibt. Bis jetzt ist im Entwurf aber nach wie vor das drin, was für uns Immobilieninvestoren und in Klammern auch für die Käufer beweglicher Wirtschaftsgüter, wie zum Beispiel Solaranlagen und ähnlicher Dinge, relevant ist. Ein Ergebnis gibt es aber noch nicht. Wir dürfen also weiter gespannt sein, ob und was da jetzt am Ende wirklich final rauskommt. Das nur als kurzes Update zu dem Thema.
Genau, Sanierungspflicht, hattest du noch was?
Ja, lange gekaut auf EU-Ebene. Jetzt hat das EU-Parlament die entsprechende Richtlinie bewilligt zur Gebäudesanierung von Wohngebäuden. Der Energieverbrauch, so steht es dort jetzt, soll bis 2030 um 16%, bis 2035 um 20-22% sinken. Die Hälfte davon soll über die Sanierung von Gebäuden mit besonders schlechter Energieeffizienz erreicht werden. Aber, und das ist wichtig, es gibt, nachdem da ja lange drum gerungen wurde, keinerlei Verpflichtung, was jetzt Einzelgebäude angeht. Die genaue Umsetzung hängt an dem deutschen Gesetzgeber, der jetzt das EU-Recht dann in deutsches Recht umsetzt. Aber auch da hat Bauministerin Clara Geiwitz schon gesagt, in Deutschland wird niemand zu irgendwas gezwungen. Wir haben quasi daraus gelernt, was in der Diskussion um das Heizungsgesetz alles passiert ist. Und auch das Wirtschaftsministerium nochmal bekräftigt, wir wollen, wenn dann eher über so Quartierslösungen nachdenken und so weiter, aber wir wollen nicht irgendwelche Zwänge, die sich auf Einzelgebäude beziehen. Aber was heißt das für uns als Eigentümer, als Bestandshalter? Zumindest im Moment gibt es keinerlei Gesetz, ist auch keines geplant, das uns als Einzelimmobilieneigentümer dazu zwingt, bestimmte energetische Maßnahmen jetzt sofort umzusetzen.
Ja, das war vor einem Jahr, anderthalb Jahren auch noch ein sehr viel größeres Schreckgespenst, ne?
Ja, und das müssen wir ehrlicherweise sagen, kommt jetzt weniger heiß an aus der Küche, als es gekocht wurde und als wir auch gedacht haben. Wie so oft findet er dann doch ein sehr, 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 sehr intensiver Schleifprozess statt, bis sowas dann wirklich mal ankommt, ne?
Ja, und trotzdem passiert es in irgendeiner Form, also Energie.
Und ändert nichts an diesem 2045er-Ziel. Bis dahin Richtig. Muss trotzdem alles passiert sein. Es ist nur die Zeitachse bis dahin quasi.
Ja. Genau, dann habe ich noch eine kleine Randnotiz, die ich interessant fand, gefunden bei Haufe. WG-Zimmervermietung in München werden im Schnitt 700 Euro fällig für ein WG-Zimmer. Deutschlandweit zahlen Studierende für ein unmöbliertes WG-Zimmer 485 Euro Warmmiete. Spitzenreiter ist eben München. München nicht ganz so stark gewachsen, dafür andere. Aber was ich dann interessant fand, auffallend sei vor allem aber auch, so heißt die Untersuchung, dass immer weniger Städte gäbe, die überhaupt noch auswertbare Zahlen liefern. WG-Zimmer würden kaum noch öffentlich inseriert. Der Markt für studentisches Wohnen sei, analog zum herkömmlichen Wohnungsmarkt, offenbar eingefroren. Besonders drastisch sei diesen Ostdeutschland und so weiter. Da haben überhaupt noch die Städte Berlin, Dresden, Leipzig und Halle überhaupt noch auswertbare Zahlen geliefert. Also tatsächlich gibt's dann einfach keine WG-Zimmer mehr, ne? Also die werden entweder unter der Hand weitervergeben oder man zieht einfach nicht aus. Ich muss zum Beispiel denken an den Thomas Schröder. Wer es nicht gehört hat, einfach suchen nach Thomas Schröder bei uns auf dem Podcast. Haben wir ein Interview gemacht, der auch viel WG-Vermietung macht. Sebastian Gleisner, auch hier im Podcast, einer unserer Coaches, der auch WG-Zimmer vermietet, dann immer einzeln mit einzelnen Verträgen und so. Also die Nachfrage ist sehr, sehr groß und eine Vermietungsform, die sich mit Sicherheit gut lohnen kann. Genau, das zu News. Und jetzt kommen wir zu unserem Portfolio mit einer sehr kleineren Nachricht und einer möglicherweise bald kommenden größeren Nachricht. Zum einen haben wir zusammen mit Bodo und Martin jetzt zugesagt eine Wohnung in Bernau. Bernau finden wir ziemlich cool. Wir finden ja generell den Speckgürtel von Berlin ziemlich gut, haben dort auch viele Mehrfamilienhäuser, haben uns sehr gefreut über die Mietdynamik, die es dort seit Jahren gibt und noch verstärkter eigentlich auch jetzt gibt. Zum Beispiel in Eberswalde, wo wir Häuser haben, dort haben wir festgestellt, da dachten wir mal, glaube ich, 8,50 Euro Miete, die jüngste Neuvermietung war schon 13 Euro. Bernau ist schon sehr viel näher an Berlin dran und eigentlich auch zu teuer. Und ich weiß, auf unserer Offseite haben wir gesagt, ja, also von unseren Wohnungen in Bernau, da würden wir gerne noch ein paar mehr nehmen. Das ist schon super zu den Preisen, die wir damals bezahlt haben. Und jetzt kam es tatsächlich zu so einem Deal, wo wir uns sehr freuen, dass wir für, ich glaube, ungefähr 2.500 Euro auf dem Quadratmeter in Bernau kaufen dürfen. Eine Wohnung, die leer ist, die wir vermieten können. Keine Ahnung, vielleicht für 15 Euro, dann wäre es ein guter 7%er. Vielleicht geht da tatsächlich auch schon ein bisschen mehr. Aber ganz, ganz, ganz toll, habe ich mich sehr gefreut, als wir den Deal machen konnten. Klassisch, ne, also 100.000 ungefähr, glaube ich, Volumen so. Also wirklich, wirklich etwas, wo ich auch, gerade wenn wir über Rentenbescheid gesprochen haben, das ist eine wunderbar geniale Altersvorsorge, die sich tatsächlich vom Stand weg mehr als von selbst trägt schon. Das ist super, das muss gar nicht sein, ne? Auch wenn man da jetzt ein bisschen teurer einkauft. Also würden wir jetzt die Wohnung für 130.000 Euro kaufen, wäre das immer noch eine grandiose Altersvorsorge. Habe ich mich gefreut.
Genau, ich glaube, quasi Aufgabe ist da jetzt, weil es kein Riesenvolumen ist. Wir haben natürlich mittlerweile toll eingespielte Bankkontakte, die aber auch eher an den Kauf größerer Häuser und solche Sachen gewöhnt, da eine Finanzierung trotzdem hinzukriegen. Also was aus Eigenkapital erstmal vorzufinanzieren, ist das eine. Aber es macht natürlich wenig Sinn, so eine Immobilie dann wirklich nur aus Eigenkapital gekauft, irgendwo im Bestand liegen zu haben. Deshalb muss man am Ende auch da jetzt schauen, dass man dann für 80.000, 90.000 Euro Fremdkapital irgendwo eine Finanzierung hinbekommt, ohne da jetzt irgendein Paket gerade schnüren zu können, das da sinnvoll dazu passen könnte. Und das ist ein bisschen eine Herausforderung in sich, die wir uns da jetzt mit dem Kauf gegeben haben. Ne? Aber werden wir irgendwie lösen und ganz, ganz toll, dass wir es machen können.
Ja. Genau, und dann ja, sehr, sehr viel größer, ganz anderer Ansatz, hat mit Sicherheit nichts mit langfristig denkender Altersvorsorge zu tun, sondern mit Marktchancen und Möglichkeiten nutzen, die, wisst ihr, das erzählen wir hier ja auch schon seit einigen Spaziergängen, ich möchte mal kurz voneinander abgrenzen. Wir haben ein Projekt angefangen, das haben wir genannt bedingungsloses Grundeinkommen. Übrigens Folge 1 vom Podcast erklären wir das. Und haben gesagt, wir wollen einen Bestand aufbauen, der uns im Hier und Jetzt Cashflow liefert. Das heißt, Altersvorsorge ist mal, die Immobilie zahlt sich von selbst ab. Zumindest vielleicht auch nach ein paar Jahren, wenn dann irgendwann die Miete die Bankrate übersteigt, zahlt sich von selbst ab und irgendwann fällt die Bankrate weg. Da habe ich eine Altersvorsorge. Ich kann aber natürlich viel mehr machen. Ich kann dann auch zwischendrin schon versuchen, aggressiver zu wachsen und kann da vielleicht so ein Mischszenario hinkriegen, mein so ein bisschen Ziel vor Ruhestand. Und wir haben gesagt, wir wollen es noch aggressiver für uns angehen. Nachdem wir unsere Altersvorsorge gemacht haben mit den 6 kleinen Wohnungen, gesagt, wir wollen Immobilien kaufen, die im Hier und Jetzt Cashflow abliefern. Dazu müssen wir aber auch wirklich die Immobilien entwickeln. Es ist sehr viel aufwendiger und das ist ein Projekt, was wir hauptsächlich im Ergebnis jetzt mit Bodo und Martin ja auch umgesetzt haben und da einen Wohnungsbestand haben, der das liefert. Dann haben wir uns, wenn ihr so wollt, noch eine Stufe weiter für uns entwickelt und gesagt, es gibt auch tolle Möglichkeiten, Immobilien zu handeln, weil wir gute Zugänge haben und weil wir einfach an ein paar Dinge glauben. Ja, wir glauben zum Beispiel sehr stark, logischerweise, an den Münchner Immobilienmarkt, dass die Preise da weiter steigen. Wo wir nicht so sehr dran glauben, auch wenn wir das auch im Portfolio haben, aber wir glauben jetzt nicht so sehr an die Buy-and-Hold-Wohnung in München zur reinen Altersvorsorge als erster Start, weil man da einfach noch relativ viel drauflegt. Da ist vielleicht eine B-Stadt besser. Dass in München die Preise sich weiterentwickeln, davon gehen wir aus. Und dann haben wir gesagt, okay, da können wir schon irgendwie mitspielen, zumindest immer mit einer Kalkulation, die uns klar sagt, wir könnten diese Objekte, die wir da kaufen, auch sehr viel länger halten, weil wir können es nicht wissen. Wenn wir planen einen Abverkauf in 2 Jahren und dann klappt das aus irgendwelchen Gründen nicht, weil Zinsen gestiegen sind, dürfen wir logischerweise nicht in Schieflage geraten. Da kam es dann auch schon zu 2 Häusern, in die wir mit investiert haben, mit eben Roti. Und er hat jetzt wieder ein Paket geschnürt, unglaublich eindrucksvoll. Da geht es in Summe um 4 Häuser, 1 mittlerweile sogar in Köln. Da ist quasi so ein Dependant und ein Kollege, den er aufgebaut hat, natürlich auch schon mal erzählt von dem Haus. Und hat jetzt noch ein Haus in Garmisch aufgetan und 2 Häuser in München. Und das also kaufen wir eben nicht alleine, sondern da dürfen wir mit investieren. Werden, wie das Konstrukt auch funktioniert, werden wir hier im Podcast separat erzählen. Wir starten jetzt nämlich auch eine kleine Serie mit Roti. Roti ist auch schon hier jetzt die Tage. Wir werden den ersten Podcast aufnehmen und werden immer wieder. Ich möchte einfach, dass ihr ihn kennenlernt. Er ist einfach ein super Typ, der im Immobilienmarkt wirklich sich auskennt und tolle Zugänge hat. Und deswegen wollen wir so ein bisschen erzählen, was er denn so erlebt und wahrnimmt. Und genau, das Paket ist jetzt tatsächlich dann in Summe geht's um sehr viel Geld, ne? Also über 20 Millionen, was das im Einkauf ist, sind aber, wie gesagt, nicht wir alleine. Und da ist überall der Case ein Abverkauf über die nächsten 2 Jahre. Also eben womöglich eine Aufteilung und dann auch Abverkauf. Und wir haben es, ja, es ist überraschend für mich, wie schnell wir sowas bewerten mittlerweile für uns. Ne? Also das braucht, also eine Due Diligence, eine Dealprüfung der Dinge im Detail wird natürlich gemacht, aber nicht von uns. Aber einfach ein Gefühl zu entwickeln, was ist da für ein Marktpreis gerade gut auf einen Quadratmeter, das kriegt man tatsächlich gut hin. Und dann kann man da auch sagen, ja, das sind Quadratmeter Kaufpreise. Also ich glaube, bei einem geht es in München um unter 4.000 Euro auf einen Quadratmeter. Das ist, also muss man einfach kaufen.
Ja, das hat am Ende auch viel mit Vertrauen zu tun, dass wir ein großes Vertrauen haben, dass Roti sich extrem gut mit diesem Markt auskennt. Ne? Also der hat Bankkontakte, die immer es am Ende irgendwie hinbekommen, diese Dinge perfekt und so, wie wir das brauchen, durchzufinanzieren. Er hat Vertriebsstrukturen, die es erlauben, wirklich am oberen Ende der Preisspanne zu verkaufen. Das hat auch in den Phasen, wo alle anderen sich sehr schwer getan haben, funktioniert. Und ich glaube, da ist einfach eine sehr, sehr große Vertrauensbasis entstanden über die Jahre, die wir das jetzt auch schon zusammen machen, auch seiner Einschätzung, seiner Markteinschätzung dann zu folgen. Ne? Also wir machen quasi eine Plausibilisierung. Ist das für uns nachvollziehbar? Ist das logisch? Können wir das irgendwie in den Zahlen auch sehen? Und haben dann aber auch ein Vertrauen, dass wenn er sagt, nee, das sind schon 7 und nicht 6, was da rauskommt, dass das dann sehr wahrscheinlich auch funktionieren wird. Fast schon so eine Strichliste mittlerweile von Dingen, die er vorhergesagt hat, die wir erst nicht glauben wollten, die dann wirklich passiert sind, auch was so Vermietungszahlen und solche Dinge angeht. Ne? Was Beteiligungskonstrukt werden wir im Detail drüber sprechen, das ist dann wieder, ne, es gibt quasi Eigenkapitalgeber, auf die entfällt ein Teil, dann gibt es die Gesellschaft, die eigentliche Arbeit erledigt, auf die entfällt ein Teil. Was kann man mit sowas verdienen? Ja, also schon 30%, 40%, 50% möglicherweise mehr im Verkauf, als das im Einkauf kostet. Ne? Und klar, das ist dann auch viel Arbeit, die da reinfließt. Und das muss man auch alles erstmal machen und verkaufen. Aber wenn man sich dann vorstellt, was das auf so eine Eingangssumme bedeutet, wenn man da auch nur eine Marge von 20% oder 30% im Verkauf am Ende macht, das ist schon ganz, 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 ganz krass. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass wir uns gemeinsam da jetzt an so einem Punkt befinden, dass wir sowas zusammen machen können. Also wirklich toll, wirklich toll. Aber ganz wichtig nochmal, ist weit weg von allem, was wir uns vor 6, 7 Jahren auch vorgenommen haben, was wir tun wollen. Und wir haben das wirklich von hinten nach vorne gelöst, wie du gesagt hast. Wir haben mit Altersvorsorge angefangen, uns dann um Vorruhestand und Cashflow im Hier und Jetzt gekümmert. Und das hier ist ganz, ganz toll. Aber das i-Tüpfelchen obendrauf. Und das darf niemals der erste Schritt sein. Und da darf man niemals darauf angewiesen sein, dass solche Dinge funktionieren.
Ja, ja. Also gibt auch Leute, die das als ersten Schritt erfolgreich machen, also nicht in der Größenordnung. Ja, aber gibt
aber auch welche, die genau damit die letzten 2 Jahre pleite gegangen sind oder fast pleite gegangen sind, die wir persönlich kennen.
Richtig, richtig, genau. All in ist einfach immer scheiße. Ja. Okay, nächste Rubrik, Immocation. Wir wollen euch über eine Veranstaltung, kann man es nennen, erzählen, die uns sehr am Herzen liegt. Ich weiß noch, wo wir spazieren waren. Auch da waren wir in live spazieren tatsächlich.
Im Massmann Park,
ne, wo Freeletics.
Da habe ich zu meinen Freeletics-Seiten mal beim Sport in Mülleimer gekotzt vor Anstrengung.
Wir kommen gleich zum Sport noch, ja, witzig. Genau. Da war Freeletics, ist da auch irgendwie, da ist so die Community entstanden, wer das kennt und so, ne? Also sehr harte Workouts, die man da machen kann. Auf jeden Fall in dem Park waren wir spazieren. Und ich habe zu dir gesagt, ey, komm, wollen wir nicht eine Mastermind machen?
Ja. Was hast jetzt du möchtest gesagt? Du, dass ich was dazu sage? Richtig. Du wusstest noch nicht, dass das jetzt der Punkt ist, an dem du aufhörst zu reden, okay? Die Idee war, wir kennen so viele tolle und beeindruckende Menschen. Auf dem Abschlussworkshop der Masterclass sitzen wir uns ja regelmäßig dann gegenüber, ne, und verbringen Abende zusammen, essen zusammen, trinken was zusammen. Und wir haben so viele tolle Menschen dort kennengelernt, die krasse Unternehmer sind, die sich zu krassen Immobilieninvestoren entwickelt haben, die aus Familien kommen, die unglaublich viel schon mitbringen und so, und haben irgendwann gedacht, boah, das wäre doch so toll, wenn man mit diesen Menschen irgendwie auch einen intensiveren Kontakt hätte und da irgendwas draus entsteht. So. Und dann kamst du irgendwann mit dem Punkt, boah, eigentlich müsste man daraus doch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Mastermind machen. Wir müssten doch eigentlich schauen, dass wir mal eine Reihe, jetzt nicht eine riesengroße Anzahl, ne, aber eine Reihe dieser Leute, mit denen wir wirklich große Freude am Umgang haben, zusammenzubringen, und dass wir uns mal nicht einen Abend, sondern mehrere Tage, eine ganze Woche Zeit nehmen und mal wirklich Zeit haben, uns kennenzulernen, wirklich tief in Themen reinzugehen, zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten, ein ganz, ganz tolles Netzwerk aufzubauen und so weiter. Ne? Und ich bin extrem zurückhaltend erstmal gewesen, was so das Commitment angeht in meinem Kalender, 5 Tage physisch an irgendeinem Ort für irgendwas zuzusagen, weil das ist echt ein Brett. Aber du hast mich da nach und nach von überzeugt, und wir haben das letztes Jahr das erste Mal gemacht. Das ist unsere persönliche Mastermind, ne? Ist die einzige, die wir beide hosten als Gastgeber, die einzige, wo wir überhaupt dabei sind. Und wir haben das in einem ganz, ganz tollen in einer ganz, ganz tollen Location hier in Bayern gemacht und gesagt, wir sind so Münchner Unternehmen und kommen hier irgendwie her, wohnen hier und so, wollen das gerne hier vor der Haustür machen, ein bisschen Richtung Berge, Richtung Seen, haben das dann in Murnau am Staffelsee gemacht und ja, es war wirklich toll. Also es waren mit die tollsten, intensivsten Tage des ganzen letzten Jahres und alles, was wir uns, glaube ich, an Hoffnungen damals gesetzt haben, was wir da für Leute zusammenbringen, hat sich für mich total erfüllt. Ne? Also ich bin da so, so happy raus nach den 5 Jahren und freue mich total drauf, das dieses Jahr zu wiederholen. Großteils mit den gleichen Leuten, also die allermeisten sind da quasi wieder dabei. Genau, das Thema, um das es geht, das Event, um das es geht.
Genau, das, wie du schon gesagt hast, wiederholen wir eben jetzt und war unglaublich cool. Also war wirklich ganz, ganz toll. Und wer Lust hat, also wir wollen halt, es ist eine Gruppe, die ist wirklich limitiert auf 30 Leute. Wir wollen eine ganz tolle Truppe haben. Diese Truppe ist auch quasi vollständig. Also wir können uns noch so 2, 3 Plätze vorstellen, die wir quasi vergeben. Das ist eben jetzt im Juni, ich gucke gerade am 20.06. Startet das mit 5 Tagen. Es ist exklusiv aufgesetzt eigentlich für Masterclass-Teilnehmer, ist uns auch ganz, ganz wichtig.
Ja. Absolventen eigentlich sogar, ja.
Absolventen, ja, genau. Weil es eben nicht darum geht, ich kaufe jetzt meine erste Wohnung zur Altersvorsorge, sondern für Leute, die ein bisschen mehr gemacht haben. Und genau, also wer das von euch hört, die Masterclass gemacht hat, oder wer das von euch hört, vielleicht die Masterclass nicht gemacht hat, aber sagt, ey, ich bin wirklich tief im Immobiliengame. Also ich bin seit vielen Jahren aktiv, ich habe einige große Projekte umgesetzt, ich habe vielleicht 30, 40, 50 Wohnungen schon gekauft. Also wirklich, wirklich aktiv in dem Immobilienspiel ist und auch das Gefühl hat, er kann da was beitragen. Schauen wir uns gerne an, freuen uns über eine Bewerbung zur Teilnahme in der Gruppe. Ja, wir müssen es einfach machen mit Bewerbung und wollen eben auch, dass die Gruppe nicht größer wird und wollen da ja einen ganz engen Inner Circle zusammenkriegen von Investoren, die sich gegenseitig pushen. Immocation.de/events, dort findet man das und genau, kann sich da auch bewerben, wer da Lust hat. Ja, das zu Immocation. Und jetzt haben wir noch die letzte Rubrik, Persönlichkeitsentwicklung. Mindset magst du ja nicht gerne für diese Rubrik. Produktivität.
Es geht auch mehr Körperentwicklung, was wir machen und nicht Persönlichkeit.
Ja, richtig. So beste Version von einem selbst und so. Es geht um Sport. Und ich habe das heute aufgebracht als Thema, gesagt, Sport als Schlüsselaktivität. Wir haben uns schon öfter drüber unterhalten. Es gibt immer irgendwie so Schlüsselaktivitäten. Wenn du die machst, dann werden alle anderen Dinge besser. Ich will euch kurz meine persönliche Reise zum Thema Sport erzählen. Also als Jugendlicher, als Kind unglaublich viel Sport gemacht, 3 Sportvereine gleichzeitig, Mama musste viel rumfahren, war sehr anstrengend. In den 20ern dann ordentlich schleifen lassen, so einfach nur Fokus auf Karriere und ja, da hat man ja auch körperlich kein großes Interesse irgendwie so. Hab dann angefangen, noch bevor wir gegründet haben, Immocation und so, das langsam auf den Zettel zu nehmen. Du auch ungefähr zu einer ähnlichen Zeit. Wir sind dann sehr früh aufgestanden, dann haben wir viel Freeletics zum Beispiel gemacht. Also wirklich über Monate, ich glaube über Jahre, ich weiß nicht, war dann ja kurz noch bei Amazon auch angestellt. Da war ich vorher auf der Matte, wie ich immer sagte. Die Matte war irgendwo im Park neben der Wohnung. Da hat es aus Eimern auch mal geregnet. Irgendwann merkst du, selbst wenn du Liegestützen und Burpees auf der Matte machst und es regnet, du bist immer noch wasserdicht. Das passiert dir eigentlich gar nichts. Es ist total egal, ob es regnet oder nicht. Du rutschst ein bisschen mehr, aber am Ende ist es scheißegal. Es ist nur dein Kopf, der dir sagt, du könntest nicht morgens rausgehen. Das habe ich irgendwie gemischt, auch teilweise jeden zweiten Tag dann mit ein bisschen Ausdauer joggen und so weiter. Unfassbar, wie ich in dieses Office bei Amazon reingelaufen bin. Also ich war einfach innerlich schon, ich war der Superheld und der Stärkste, weil ich habe das schon morgens abgerissen. Unglaublich, wie sich das durch den ganzen Tag zieht, was für ein Selbstvertrauen einem das gibt und wie viel besser man in allem ist, was man da eigentlich tut. So, aber das war schon Zwang für mich. Ich habe das dann auch viele Jahre sehr gut durchgehalten, nicht mehr so intensiv, aber wirklich eigentlich daily Sport gemacht. Weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, aber für mich wurde es schon Zwang. Also es war jetzt nicht so, dass ich jedes Mal voll Bock hatte, da Sport zu machen. Wie war das bei dir?
Also auf Freeletics habe ich überhaupt nicht morgens Bock gehabt. Ja, ja. Also zu der Zeit um 5 Uhr der Wecker geklingelt hat. Und wie du gerade gesagt hast, also im Zweifelsfall du dich um 10 Minuten nach 5 Uhr morgens in einem stockdüsteren Park bei Schneeregen auf dem Boden rumgequält hast. So. Rückblickend ist das eine geile Zeit gewesen. Also wenn ich ja heute dran denke, ich feiere das so hart, das gemacht zu haben, Voll. Wie sich das angefühlt hat. Es war genau die Zeit, wo ich diese Aufbruchsstimmung in allem irgendwie hatte und aus der ist dann auch aus dieser Energie Immocation entstanden, das Immobilienthema entstanden und sowas. Also ganz, ganz toll. Ich bin ein extrem disziplinierter Mensch. Also ich bin in der Lage, einfach Dinge ritualisiert abzuarbeiten, einfach weil ich entschieden habe, ich mache sie und deshalb fällt mir das nicht besonders schwer. Für mich hat es dann am Ende viel damit zu tun gehabt, den Overhead wegzunehmen. Ne? Also mein Sport ist ein Crosstrainer, der steht hier 2 Meter links von mir. Ich habe quasi den minimalstmöglichen Aufwand. Also ich ziehe mich morgens aus dem Schlafanzug, ziehe ich meine Sportklamotten an, gehe auf das Gerät, bin da 40 Minuten drauf, danach gehe ich runter, gehe duschen. Ich habe also quasi gar kein Overhead und nur die 40 Minuten da drauf. Die 40 Minuten nutze ich entweder für meine Arbeit, also ich bearbeite E-Mails oder WhatsApp oder irgendwas. Oft schaue ich mir da irgendwelche Dinge an, wo ich mir einfach mal irgendeine Webinaraufzeichnung oder irgendwas angucken will, wo du vom Computer dann oft abdriftest, weil du irgendwie dazu neigst, noch was anderes zu machen. Crosstrainer ist dann gerade die richtige Kombination, was Aufmerksamkeitsspanne und so angeht. Oder ich höre mir Podcasts an für Themen, wo ich wirklich zuhören will, so wenn es um Gesundheit geht, um Ernährung, so wo ich mich sehr viel mit beschäftige und mache mir Notizen und so. Also ich nutze die Zeit auch noch produktiv. Und dadurch fühlt sich's für mich eher nach etwas an, auf das ich mich freue, weil es so 40 Minuten zur freien Verfügung sind, als etwas, was mich belastet. Ich mache es im Moment 6-mal die Woche. Also eines meiner Jahresziele, was da steht, ist, dass ich 312 Mal Sport machen will dieses Jahr. Das ist genau 6-mal die Woche im Jahresschnitt. Das ist mit einem Neugeborenen, bin ich mal gespannt, aber im Moment, glaube ich, kriege ich das hin so. Das fühlt sich ganz cool an. Bin extrem dankbar für die Art und Weise, wie wir uns da gegenseitig unterstützen, zumindest jetzt am Anfang, also Steffi und ich. Und Schlüsselgewohnheit ist das, worüber wir eigentlich reden wollten. Und deshalb versuche ich es eben so oft zu machen. An Tagen, an denen ich morgens Sport getrieben habe, ernähre ich mich im Laufe des Tages einfach gesund. Ich würde niemals auf die Idee kommen, Scheiße zu essen, nachdem ich Sport getrieben habe. Und jetzt weiß ich aus jahrelanger Erfahrung, also das Bedürfnis ist einfach nicht da. Mein Bedürfnis ist genau das Gegenteil. Ich möchte dann Wasser trinken und keine süßen Getränke und ich möchte mich gut ernähren und ich möchte irgendwas haben, was mir Energie gibt und nicht etwas, was mir Energie zieht. Ne? Und die Erfahrung meiner letzten Jahre, die ich mich mit Ernährung so viel beschäftigt habe, ist eben, wenn ich mich gut ernähre, habe ich so viel mehr Energie. Ich habe kein Mittagsloch in keinster Art und Weise. Ich kann einfach von morgens um 7 bis abends um 22 Uhr, wenn ich das möchte, am Stück arbeiten mit Miniatur-Erholungspausen, um irgendwie einmal durchzuatmen. Und da gibt's kein großes Auf und Ab und so. Das habe ich nur, wenn ich mich gut ernähre. Und das mache ich viel, viel wahrscheinlicher, wenn ich den Sport getrieben habe. Wenn ich so einen Tag hinter mir habe, der so abgelaufen ist, gibt's abends einen Punkt, da werde ich sauber müde. Dann gehe ich auch ins Bett. Ich trinke dann abends auch weniger, weil ich weiß, am nächsten Morgen klingelt ja der Wecker. Ich treibe ja wieder Sport. Also es löst wirklich so eine positive Spirale bei mir aus. Lasse ich das weg und bin 4-5 Tage gemütlich und bleib dann am besten morgens noch länger liegen, dann passiert das exakte Gegenteil. Ne? Also dann zieht sich dieses behäbige Schlendrian-Gefühl für mich auch so ein bisschen in den Tag rein und führt dann dazu, dass ich bei allen anderen Dingen auch dazu neige, weniger diszipliniert und konsequent zu sein. Also ganz, ganz, ganz krass, wie das einen Impact auf mich hat. Also ich ein anderer Mensch bin, seit ich das so regelmäßig mache.
Ja, perfekt, glaube ich, perfekt erklärt, warum das eine Schlüsselaktivität ist. Geht mir ganz genauso. Ich wollte noch hinzufügen, quasi zweites Kapitel meiner Sportkarriere, wenn man so will. Ich habe dann, als wir auch entschieden haben, ich habe genau dasselbe Thema erstmal gehabt. Ich will das dann sehr effizient erledigen und will also mit minimalem Zeiteinsatz, du hast gesagt, wenig Overhead und so, irgendwas erledigen. Und da, keine Ahnung, ne, also Freeletics ist auch relativ, ne, wenig Overhead. Du musst deine Matte ausrollen und dann bist du in schnellstmöglicher Zeit maximal fertig und so. Hab das dann geändert, als wir gesagt haben, wir stellen jetzt Geschäftsführer ein bei Immocation. Wir wollen auch private Dinge mehr priorisieren und mehr Zeit haben für Dinge. Aber eine Sache war dann eben für mich selbst auch. Ich will irgendwie Sport machen, kam dann irgendwann aufs Rennradfahren, Skifahren, was ich schon lange gemacht habe, habe ich dann mit Skitouren, also wo man dann die Berge hochläuft und so, habe ich ja auch schon mal erzählt, gemacht. Und was krass ist mittlerweile, dass mit dieser Ausdauersport, vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun, Das macht mir wirklich Freude. Also ich freue mich auf die Tätigkeit an sich, auch weil ich da abschalten kann. Es ist für mich, glaube ich, es ersetzt dann auch, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, du glaube ich noch länger, meditieren war immer super. Wenn ich Elektro, relativ harten Techno mittlerweile irgendwie höre und auf dem Rennrad sitze und in den oberen Pulszonen unterwegs bin, also krass, es gibt wirklich diesen Moment des Tunnels. Es gibt diesen Moment, wo du nicht mal mehr merkst, dass du dich anstrengst, von dem irgendwie Ausdauersportler auch berichten. Den habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, auch wenn man dann irgendwelche Passstraßen hochfährt oder so. Und das gibt mir unglaublich viel. Das gibt mir also das Gefühl jetzt, dass mein Körper so leistungsfähig ist und diese Dinge tun kann, gibt mir extrem viel. Es eröffnet mir dann auch Möglichkeiten, coole Sachen zu machen, wie Skitouren oder irgendwelche krassen Radtouren. Und tatsächlich macht mir auch, ich habe mittlerweile, da habe ich gesagt, das wird es nie geben bei mir, gibt es jetzt, also ein Rollentrainer, Radfahrer wissen das, ne? Da stellt man sich also quasi ein Rennrad ins Zimmer, das mit einer Rolle verbunden fährt, mit einer virtuellen Welt, da kann man echte Radrennen und alles fahren und der Widerstand wird hinten quasi so geregelt, wie man das haben will, kann da Workouts absolvieren und so. Das ist anders als die Zeit mit morgens aufstehen, Freeletics reinballern. Das ist jetzt was, worauf ich mich wirklich freue und gehe jetzt auch heute noch auf die Rolle, wie man sagt, ne? Und zwar nicht morgens dann, sondern irgendwann am Nachmittag, weil das kann ich eigentlich fast immer tun, weil ich mich wirklich drauf freue. Und da bin ich sehr dankbar, das gefunden zu haben und habe jetzt auch einige Monate hinter mir, in denen ich fast keinen Sport gemacht habe, bin wieder in den schlechten Kreislauf quasi gefallen und hatte relativ viel Stress und viele Dinge parallel zu regeln und zu tun. Genau dann lässt man ja solche Sachen weg und es ist unfassbar krass, wenn du dann wieder dabei bist und merkst, wie sehr du eigentlich bei dir sein kannst, wie viel Kraft und Energie du eigentlich hast und dir dann immer wieder denkst, wie dumm bist du, wenn du es nicht machst, wie dumm. Und ja, das ist Zeiteinsatz, ne? Und da muss man wirklich für kämpfen im Kalender und muss das dann auch abstimmen, dass man das hinkriegt und mit Terminen und so weiter. Aber es lohnt sich so sehr. Ich bin fest davon überzeugt, ich verliere da keine Zeit, sondern ich gewinne massiv an Produktivität dadurch, dass ich Sport treibe.
Und an Zufriedenheit. Ne?
Ja. Also ich. Ist auch erwiesen.
Wenn ich, also ich meine, genauso krass ist bei mir Alkohol. Also einmal ist Sport eine Schlüsselgewohnheit für meinen Alkoholkonsum, aber Alkoholkonsum an sich macht ganz, ganz viel auch mit meinem Leben. Ich habe jetzt, weiß nicht, schon wieder seit, weiß nicht was, 4, 5 Monaten keinen Schluck getrunken, glaube ich. In dieser Kombination mit gut mit mir umzugehen, Sport zu treiben und tatsächlich dann auch nicht zu trinken, komme ich auf eine Art und Weise bei mir selber an, die ich einfach nicht erreiche, wenn ich diese beiden Dinge nicht mache. Also wenn ich Alkohol trinke oder keinen Sport mache. Und ich habe wirklich so Momente, ich einfach dastehe und denke, krass, wie gut es mir gerade geht. Also einfach wirklich so überwältigt werde fast davon und denke, ich könnte einfach Bäume ausreißen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe so viel Energie, ich bin so zufrieden, ich bin so bei mir, es geht mir so toll. Ja, und ich will es auch einfach nicht mehr abgeben. So, ne? Also mit jedem Mal, dass ich diesen Kontrast noch einmal erlebe, merke ich wieder mehr, wie sehr ich mich genau so fühlen möchte. So, und das überhaupt nicht wert ist, eine Stunde Bequemlichkeit oder irgendwie, ich werde mit Sicherheit auch mal wieder irgendwann was trinken. So, aber auch diese Spitzen von Spaß oder wie auch immer man es nennen will, dann durch Trunkenheit. Es ist krass. Also vielleicht ist es auch ein Teil des Älterwerdens, die Zufriedenheit aus etwas anderem zu ziehen, aus so einem konstanten anderen Niveau zu ziehen oder so. Aber Sport trägt da ganz, ganz krass zu bei. Und meine dann Schlüsselgewohnheit auf Gesundheit noch viel weiter. Ne? Also ich glaube, 30 Jahre lang 6-mal die Woche Sport treiben oder so 1-mal die Woche Alibi-Sport, ein bisschen irgendwas machen. Es ist unglaublich, was das ausmacht. Unglaublich. Ne? Also jeder, der sich irgendwie durch Bücher oder Podcasts durchhört, die sich mit dem Thema beschäftigen, Wahnsinn, was das ausmacht.
Ja. Ja, ja, ich habe, wir haben das letzte Mal, glaube ich, über das 30er-Dilemma gesprochen. Ne? Dass man so viele Dinge parallel irgendwie in den 30er Jahren hinkriegen muss, also wenn man zwischen 30 und 40 ist, wenn man alles irgendwie auf die Kette kriegen muss, war übrigens krass, wie das die Leute beschäftigt hat. Ich habe einen Post dazu gemacht, auf LinkedIn, auch auf Insta. Auf LinkedIn haben es, glaube ich, 80.000 Leute gelesen. Es war irre, eine Riesendiskussion auch entstanden und also scheint euch auch zu beschäftigen. Ja,
aber was war der Tenor der Diskussion?
Unterschiedlich. Also ich habe, es kommt natürlich darauf an, wie ich das quasi geschrieben habe, und ich habe dann schon geschrieben, es ist schon hart. Also man muss Vollgas im Job, der Karriere, im Unternehmensaufbau, man muss irgendwie Vollgas für Zeit mit Familie, man muss Vollgas bei Vermögensaufbau, man muss Vollgas bei Gesundheit, Sport und so weiter. Also ganz viel so, ey, I feel you, es ist so krass, ja. Also krass, das alles auf die Kette zu kriegen. Manche, die sagen, ich bin da noch nicht, andere, die sagen, ja, das kriege ich auf die Kette. Aber auch einige, die gesagt haben, ey, entspann dich doch, warum denn überall Vollgas? So, ne? Und das ist so, es ist witzig, weil, wie du es gerade, du hast gerade gesagt, ne, über 30 Jahre, 6-mal die Woche Sport, ne? Ob das jetzt Vollgas ist oder nicht, vielleicht kann man das auch mit einer, vielleicht ist Vollgas das falsche Wort, sondern einfach, das macht ja Freude und man kann das mit einer Ruhe machen und diszipliniert machen und dann ist das, fühlt sich das vielleicht gar nicht nach Vollgas an. Aber tatsächlich, time is now, also du bist halt jetzt, das kommt halt nicht wieder. Also wenn du dann mit 50 merkst, du hättest dich mal bewegen sollen, ist es sehr viel schwieriger, und mit 65 wird es dann wirklich eng, wenn du die Basis nicht gelegt hast. So, ne? Also man muss halt viele Dinge gleichzeitig auf die Kette kriegen. Aber ich glaube, also gerade Sport auch, ne? Dieses, ich power mich da aus und bin da dann auch wirklich, wirklich fertig und merke aber immer wieder, ich bin bei mir. Das führt dazu, dass sich das alles gar nicht so nach Vollgas anfühlt, sondern nach viel mehr Leichtigkeit
anfühlt. Ja, ist ja? Genau das. Ist genau das. Wenn man voll in der eigenen Energie ist, macht das Spaß, einfach diese Bälle zu jonglieren und zu merken, was alles gleichzeitig geht und was man alles gestemmt kriegt. Und da ziehe ich, das ist auch eine Persönlichkeitsfrage, glaube ich, aber ich persönlich ziehe da für mich so viel mehr raus, als zu sagen, oh, das hast du toll gemacht, dass du jetzt mal losgelassen hast, nicht irgendwelchen Zielen hinterher rennst und dich einfach mal entspannt hast. So, das ist auch mal schön, wenn ich mir Nachmittag Sauna gönne oder sowas, aber das bin ich einfach nicht. Ich habe Freude daran zu sehen, was ich aus diesem Leben rausholen kann. Und also jetzt, es gibt zu viele Dinge, die du später nicht mehr nachholen kannst. Allen voran Dinge, die Gesundheit betreffen. Also 10 Jahre, in denen du dich scheiße verhalten hast, hast du dich scheiße verhalten. So, ne? Ja. Immobilien, die du mit 30 nicht gekauft hast, hast du mit 30 nicht gekauft. Und die arbeiten dann halt von 30 bis 40 nicht für dich. Und eine Karriere, die du nicht gemacht hast, die hast du dann nicht. Und auch da sind viele Dinge dann irgendwann endgültig vorbei. Also mit 50 startest du nicht mehr durch, wenn du es mit 30 nicht gemacht hast. So, ne? Und das, also das, glaube ich, kann man machen, sagen, entspann dich mal, aber entspann dich mal hat, glaube ich, auch viel, also meiner persönlichen Überzeugung nach, viel damit zu tun, Abstriche bei den langfristigen Zielen zu machen.
Ja, oder es eben so aufsetzen, dass sich das, was man da tut, leicht und entspannt anfühlt. Dann,
ja, okay, das ist klar.
Aber okay, also wir haben große Freude an dem Thema, wie ihr merkt. Ich hoffe, ihr auch. Nein, das wird kein reiner Mindset-Podcast. Wir bleiben bei Immobilien. Aber die Basis und die beste Version von einem selbst zu sein, ist einfach entscheidend. Und das sind wir bei weitem nicht, falls das hier immer so rüberkommt, ne? Das sind wir bei weitem nicht in jedem Jahr oder in jedem Monat oder irgendwas. Also wirklich auch harte Phasen hinter mir. Und es ist immer wieder, man muss sich immer wieder dahin zurückkehren. Ich habe mal einen Executive mitgenommen, also einen sehr hohen Manager bei IBM, war dann sehr froh, dass ich mit ihm eine Autofahrt hatte, weil man von Kunden heimgefahren ist, dachte, vielleicht kann der so ein bisschen Mentor für mich sein, ich war noch ganz jung. Der steigt ins Auto ein, ist eingeschlafen, einfach auf dem Beifahrersitz eingeschlafen und wacht dann irgendwann auf nach einer halben Stunde und dann sagt er, du, ich war einfach so fertig, ich muss wieder ein paar Stellschrauben drehen, das wird dir noch passieren, Marco, im Leben, du musst immer wieder, und der war, weiß ich nicht, 50 oder so, ne? Du musst immer wieder gucken, dass du leistungsfähig bleibst und bist, und wenn du merkst, du bist da ein bisschen auf dem Abweg, dann musst du wieder korrigieren, damit du wieder leistungsfähig bist.
Ja.
Genau, also das dazu. Vielen Dank, Stefan, für den tollen Spaziergang. Wir hören uns in ein paar Wochen in diesem Format wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Vielen Dank, ciao.